Man kann dieses Thema oder diese Geschichte für alle möglichen Bereiche so ein bisschen betrachten und betonen und ausschlachten sozusagen, wenn man da genau hinguckt. Das Wort Gottes ist ja voller Reichtum. Es geht da um die Stadt Samaria, die belagert wird und schließlich befreit wird aus dieser Belagerung durch Gottes Kraft. Ja? Und so eine Stadt, das kannst du natürlich einfach ganz praktisch, kannst du einfach sagen, das ist wie so eine Stadt, auch hier, ja, Bad Driburg zum Beispiel, ja, wo auch eine Art von Gefangenschaft, also geistlicher Gefangenschaft auch ist, wo viel Not vielleicht ist. Und ja, einer Stadt, der Gott mit dem Evangelium begegnen will. Es kann auch für die Stadt auf dem Berge stehen. Vielleicht kennt ihr das Bild, was Jesus in der Bergpredigt gebraucht, ja, wo er sagt, ihr seid ein Licht der Welt, ja, und die Stadt auf dem Berge kann nicht verborgen bleiben. Da vergleicht er die Gemeinschaft der Jünger mit so einer Stadt, die auch auf dem Berge trotzdem plötzlich im Mangel sein kann, plötzlich unversorgt oder irgendwie im Mangel steht, fehlende geistliche Freiheit und vielleicht sogar vom Feind eingeschüchtert durch irgendwelche Umtriebe des Feindes. Und ja, auch da, darauf kann diese Geschichte durchaus gemünzt werden. Aber natürlich auch für unsere eigene kleine Stadt, für unser Leben, für unseren eigenen Lebensrahmen, in dem wir uns bewegen, ja, wo wir manchmal Ausschau halten nach Gott, nach dem, was er uns zugedacht hat an Freiheit, an Entfaltung und vielleicht doch manchmal uns in so einem Mangel wiederfinden. Und bei dieser Erzählung geht es um eigentlich drei Realitäten oder drei Teile sozusagen. Ja. Das eine ist die Beschreibung dieser Not, dieser zum Himmel schreiende Not, ja. Das zweite ist dann die Beschreibung, das ist fast getrennt voneinander, die Beschreibung der Realität des Sieges, den Gott schon vorbereitet hat, die aber erstmal so einfach nur so nebeneinander stehen. Und dann sehen wir im dritten Teil dieser Geschichte, wie diese Realitäten zusammenkommen. Wie kommt diese Not auf menschlicher Seite mit diesem Sieg, den Gott schon vorbereitet hat, denn zusammen. Das ist auch so ein, etwas, was oft nicht zu passieren scheint. Und lasst euch deswegen hineinnehmen in die Geschichte, auch wenn sie uns sehr, sehr weit weg vorkommt. Aber da steckt ganz, ganz viel von diesen Realitäten drin. Und das wollen wir mal uns zu Gemüte führen. Aus 2. Könige 6, Kapitel 6, also Vers 24, ab Vers 24 bis 31. Danach geschah es, dass Ben-Hadad, der König von Aram, also ein syrischer König, sein ganzes Heer versammelte und heraufzog und Samaria belagerte. Samaria war die Hauptstadt des sogenannten Nordreiches. Das Reich Israel war ja geteilt, Nordreich, da war also ein israelitischer König in Samaria. Und diese Hauptstadt wurde belagert. Wie der Ring um Berlin, ja, wo war ja mal so, ja, gab es ja mal so einen Ring. Da entstand in Samaria eine große Hungersnot und siehe, sie belagerten die Stadt so lange, bis ein Eselskopf, ein lumpiger Eselskopf, 80 Silberlinge und ein Viertel Karb Taubenmist 5 Silberlinge wert war. Als aber der König von Israel auf der Mauer entlang ging, flehte ihn eine Frau an, jetzt kommt was ganz Verrücktes, und sprach: Hilf, Herr, hilf mir, mein Herr und König. Klingt ja noch so ganz normal, aber dann kommt's. Er aber sprach: Ja, wenn dir der Herr nicht hilft, von woher soll ich dir Hilfe bringen? Ich bin machtlos, ein machtloser König, von der Tenne oder von der Kälte. Der König fragte sie: Was willst du denn, worum geht's denn überhaupt? Sie sprach: Diese Frau da sprach zu mir, gib deinen Sohn her, dass wir ihn heute essen. Morgen wollen wir dann deinen Sohn essen, dann meinen Sohn essen. Ja, so haben wir meinen Sohn gekocht und ihn gegessen. Und am anderen Tag sprach ich zu ihr: Gib deinen Sohn her, dass wir ihn essen. Aber sie hat ihren Sohn versteckt. Ist doch gemein. Das wollten wir, war nicht so verabredet. Also merkt ihr, wo ihre Erschütterung ist? Ist nicht in der Tatsache, dass sie ihren Sohn gegessen hat, sondern es ist, die Erschütterung ist, das ist doch unerhört, dass sie jetzt ihren Sohn nicht rausrückt. Boah. Leute, so weit kann es kommen. So weit kann es kommen. Wenn die Belagerung lang genug ist, wenn der Druck groß genug ist, wow, dann fressen die Leute ihre eigenen Kinder, du. Und der König, als er die Worte dieser Frau hörte, da zerriss er seine Kleider. So weit ist es mit meinem Volk gekommen. Während er auf der Mauer entlang ging, da sah das Volk, dass er darunter auf seinem Leib Sacktuch trug. Vielleicht als Zeichen der Trauer, vielleicht auch sogar der Buße, der Reue, aber es bleibt so ein bisschen im Ungefähren. Und jetzt spricht er was aus. Er sprach: Gott, tu mir dies und das, wenn das Haupt Elisas, des Sohnes Schaphats, heute auf ihm bleibt. Was hat denn der damit zu tun? Kennt ihr Elisa? Den Schüler von Elia, also der nachfolgende Prophet, mächtiger Prophet vor dem Herrn. Was hat denn der damit zu tun? Ja, wir brauchen eigentlich immer Sündenböcke. Ja, auch ja, für alles, was schief geht. Gerade auch bei Gläubigen. Ja, das ist ja jetzt ein König. Ich habe das Königreich Israel, ist doch Gottes Reich, ist doch Gottes Gemeinde oder ist doch so und so. Ja, jetzt brauchst du einen Sündenbock, wenn was schief geht. Da passieren abgefahrene Sachen, vielleicht sogar perverse Sachen. Ist doch Wahnsinn. Wer ist schuld? Und Gott kannst du ja, traust du dich ja nicht, kannst du auch nicht ins Angesicht fassen. Ja? Aber die Propheten, den kannst du ruhig mal eine auswischen. Den kannst du ruhig mal eins überbraten. Der Prophet ist schuld. Wow. Wir können uns da schnell mal drüber erheben. Ja? Aber Kannibalismus ist ja bei uns jetzt nicht so üblich oder so schick. Ja? Aber ich musste nur ein bisschen dran denken, nur mal angedeutet, ja, wie man sich daran gewöhnen kann, dass Kinder abgetrieben werden. Also man muss sich nur lange genug an die Sachen gewöhnen, dann geht alles Mögliche. Ich weiß, dass manchmal ganz viel Not ist und alles ist richtig. Ja? Also ich erhebe mich da auch nicht drüber, aber es ist eine Form der allmählichen Gewöhnung. Ja? Und dann braucht nur noch von den Embryozellen irgendwas in die Kosmetik zu gelangen oder so. Also das ist ja nachgewiesen. Ja? Und schon passiert es, dass wir für unser Wohlergehen vielleicht irgendetwas, was gestorben ist, verwenden. Also das kann ganz schnell mal passieren, auch dass ein Volk auch abgleitet, was vielleicht mal christlich gewesen ist. Und so eine Situation schreit nach Antworten, schreit nach Gerechtigkeit, nach Eingreifen Gottes. Und manchmal ist es so, dass auch Verantwortliche, so ein König, das Gefühl hat, er kann nur noch entscheiden zwischen zwei Übeln. Was soll er denn jetzt machen? Soll er jetzt dafür sorgen, jetzt ein Machtwort sprechen, damit dieses andere Kind noch gefressen wird? Oder soll er die Frau bestrafen, dass sie das überhaupt gemacht haben? Was soll er denn machen? Es gibt Situationen, da haben Leiter nur noch das Gefühl, zwischen zwei Federn sich entscheiden zu können. Das ist immer eine Tragödie, glaube ich. Ja? Egal, was du machst, ist es sowieso falsch. Aber es ist jetzt bei dem König kein Anflug von wirklicher, aufrichtiger Buße zu erkennen. Das gibt es ja auch. Es gibt ja Leute, die dann vor Gott zerbrechen oder erschüttert sind. Gott, was ist passiert? Was habe ich damit zu tun? Herr, erbarme dich. Und dann sind in einer Form der Reue, der Demütigung vor Gott kommen. Ja, das tut er eben nicht. Eher so Rachegelüste, irgendwie so eine Wut. Also diese innere Form von Umkehr ist bei ihm gar nicht so zu erkennen. Oder ein Harren auf Gott, auf Gottes Eingreifen oder so. Und dann wird, wie gesagt, nach Schuldigen lieber gesucht. Manchmal sind die Juden schuld. Das hat sich in Europa sehr, sehr stark über Jahrhunderte ausgebreitet. Immer waren dann irgendwann die Juden schuld. Ja? Das Volk Gottes, weil man Gott, wie gesagt, nicht selbst eine Ohrfeige verteilen kann. Und das geht ganz schnell. Ja. Vielleicht hast du ja auch mal unter Unrecht irgendwo gelitten und dann musst du dich entscheiden, ob du Gott anklagst. Ich meine, dass ich Gott manchmal sage, Gott, ich verstehe das nicht, ja, das gibt es ja natürlich auch. Ja. Gott, ich komme damit jetzt nicht zurecht. Ja, warum ist das passiert, warum ist jenes passiert? Aber am besten ist es doch wirklich nach Gott Ausschau zu halten. Und Gott kann einem Volk ja, auch mal den Hahn abdrehen. Man hat ja auch gesagt, wer dich segnet, der wird gesegnet werden. Ja. Über die Nachkommen Abrahams. Ja? Und wer dir flucht, der wird Fluch auf sich laden. Ja? Und das kann man, es gibt ein Buch von Werner Keller, sie wurden zerstreut unter alle Völker. Ja, da wird das in der europäischen Geschichte wunderbar nachgezeichnet, dass solange die Juden geduldet waren in Spanien und Portugal, das eine aufstrebende Weltmacht war, Seemacht natürlich, ja. Und sobald sie angefangen haben mit der Inquisition, mit Verfolgung des jüdischen Volkes, sind die natürlich weggegangen. Und dann ging es abwärts mit dem Königreich. Da waren die in Frankreich, bis die Franzosen sie verfolgt haben. Dann sind sie nach Holland gegangen. Da wurde Holland eine Weltmacht. Bis sie auch angefangen haben, sich von dem jüdischen Volk abzuwenden. Und das ganz schnell kann es ganz bergab gehen. Und Gott kann sogar seinem eigenen Volk den Hahn abdrehen, wenn es ausschweifend ist oder in der falschen Richtung in die falsche Richtung geht, einfach um es auch wachzurütteln. Es wird hier nicht weiter kommentiert, ja, was jetzt nun genau der Grund jetzt war für diese Belagerung, aber Tatsache ist, das Volk ist in einem erbärmlichen Zustand, in einem bemitleidenswerten Zustand, aber eben auf jeden Fall in einer ganz großen Not. Und jetzt, das ist die Realität der Not. Und jetzt einige Verse weiter, wir überspringen da jetzt Verse, die kommen dann nachher noch, aber wird uns wie völlig zusammenhanglos eine ganz andere Realität geschildert. So wie wir sagen, im Himmel ist alles super oder im Himmel oder bei Gott ist alles herrlich und großartig. Ohne Zusammenhang wird einfach im Kapitel 7, im Vers 6 geschildert, der Herr hatte das Heer der Aramäer ein Getöse von Streitwagen hören lassen, also die da jetzt diese Stadt umzingelt hatten. Auch ein Getümmel von Pferden und ein Geschrei einer großen Heeresmacht. Es gibt also nicht nur optische Täuschungen und Fata Morgana, es gibt auch akustische Täuschungen. Ja. Also Gott braucht ja gar nicht so einen großen Aufwand betreiben, die haben nur sich nur verhört. Ja. Sodass sie untereinander sprachen, siehe, der König von Israel hat die Könige der Hethiter, die Könige der Ägypter gegen uns angeworben, damit sie uns überfallen sollen. Und sie machten sich auf und flohen in der Dämmerung und ließen ihre Zelte zurück, ihre Pferde, ihre Esel, das Lager so, wie es stand, und flohen um ihr Leben. Krass, ja? Die haben vor was Angst, was gar nicht existiert. Und die Israeliten in der Stadt sind in einer Not, die schon gar nicht mehr da ist. Ja, wir sind umzingelt von den Aramäern, die machen uns fertig, die lassen uns aushungern, so. Die sind schon gar nicht mehr da. Merkt ihr, wie man sich manchmal täuschen kann in der Bewertung der Realitäten? Die sind getäuscht, weil sie denken, jetzt haben die Israeliten aber aufgerüstet, hauen ab, rennen um ihr Leben, lassen alles stehen und liegen. Das weiß aber keiner, kriegt ja keiner mit, das hat der Herr souverän gemacht, hat keine Menschen dafür gebraucht, keine Boten, ja, es wird noch nicht mal Engel, in einem Text es kommt ein Engel, ja, aber noch nicht mal Engel, der hat einfach eine akustische Täuschung, ja, ausgelöst, ja, und da sind die um ihr Leben gerannt, ja. Und was ist denn jetzt eigentlich Realität? Eigentlich das, was geglaubt wird, ist Realität, nämlich, eigentlich sind die schon die Belagerung los. Stell dir vor, Gott hat gesiegt, aber keiner weiß es. Stell dir vor, Jesus ist auferstanden, aber keiner weiß es. Stell dir vor, der Schlange ist der Kopf zertreten worden. Ja? Aber keiner weiß es. So ähnlich funktioniert das. Und dann stehen diese beiden Realitäten nebeneinander. Dieses verlassene Heerlager, die sind schon gar nicht mehr da. Und dann auf der anderen Seite diese belagerte Stadt. Das ist so wie, wenn, habe ich auch einmal gesehen, in so einer inneren Schau, die werden alle, so eine Zentralanlage, alle Gefängnistüren, klack, gehen auf. Aber die bleiben alle im Gefängnis. Bleiben alle ganz brav an ihrem Ort sitzen, warten, bis von außen der Wärter da so einen Fressnapf durchschiebt und was zu trinken. Und die warten und sie gehen ja davon aus, dass sie eingesperrt sind. Sind sie aber gar nicht. Das ist schon längst vorbei. Stell dir vor, es ist Freiheit da und keiner weiß es. Oder keiner nutzt sie. Das ist brutal. Das wird hier so einfach so geschildert, wie Gott das so gemacht hat. Und sie litten weiter unter ihrem Zustand der Belagerung, obwohl er schon gar nicht mehr da war. Das ist sowas ähnliches wie Phantomschmerzen. Vielleicht habt ihr da mal davon gehört, die Gliedmaße, die dir Mühe gemacht oder dich fast getötet hat, ist schon gar nicht mehr da. Tut aber immer noch weh. Gibt noch Signale. Ja, und das ist schon eine ganz große, auch geistliche Herausforderung, dass wir die Dinge mal aktualisieren. An welchem Punkt stehen wir eigentlich? Ja, der Feind ist so mächtig und er wütet in der ganzen Welt überall. Ist so. Halt. Also ich weiß nur, dass der Feind ein schlechter Verlierer ist. Ganz schlechter Verlierer, der kann ja nicht zugeben. Es gibt ja so Kinder, ach, wenn die verlieren, die können nicht zugeben, dass sie verloren haben. Bah. Auch Erwachsene natürlich. Und der Teufel ist ein ganz schlechter Verlierer. Und der lebt vom Bluff. Er lebt von der Einbildung, so wie die das Geräusch gehört haben und die Israeliten sich einbilden, belagert zu sein, was sie gar nicht mehr sind. Ja, so lebt der Feind vom Bluff, hat einer mal gesagt, fand ich ein bisschen kühn. Der sagt, das 11. Gebot ist, lass dich nicht bluffen. Weil davon, der Feind hat gar nicht so viel Macht, aber wenn er uns bluffen kann, wenn er uns verrückt machen kann, wenn er so machen kann, als hätte er noch ganz viel Macht, dann hat er gar nicht. Ja? Das ist krass. Und jetzt ist doch die spannende Frage für unser Leben, für eine Gemeinde, für eine Stadt, für eine belagerte Stadt in Not. Wie kommen jetzt diese beiden Realitäten irgendwie mal zusammen? Wo ist denn das Verbindungsteil? Und da gibt es zum einen, ganz, ganz wichtig, das prophetische Wort. Ja, wir haben ja vorhin gelesen, Kapitel 6, 24 bis 31. Ja? Und jetzt lesen wir einfach mal an der Stelle, wo wir vorhin aufgehört haben, mal weiter. Vers 32. Elisa aber saß in seinem Haus und die Ältesten saßen bei ihm. Und der König sandte einen Mann vor sich her, der Prophet weiß, er wusste das schon. Ja? Also treffen sich zwei Propheten, sagt der eine zum anderen, dir geht's gut, wie geht's mir? Verstehst du? Und so war das auch hier. Ehe der Bote zu ihm kam, sprach er zu den Ältesten, seht ihr nicht, wie dieser Mördersohn hersendet, also nicht sehr nett eigentlich gesprochen, um mir den Kopf abzuhauen. Er wusste das schon. Gott tut nichts, außer dass er es seinen Propheten offenbart. So war sowas. Aber eben natürlich auch diese Realität. Habt doch Acht, wenn der Bote kommt, verschließt die Tür und stemmt euch mit der Tür gegen ihn. Höre ich nicht schon die Fußtritte seines Herrn hinter ihm her? Und während er noch mit ihnen redete, siehe, da kam tatsächlich der Bote zu ihm hinab und er sprach, siehe, dieses Unglück kommt vom Herrn. Was soll ich noch auf den Herrn warten? Also eigentlich ist der König sauer auf den Herrn. Die Leute sind sauer auf Gott. Sie pfeifen auf ihn. Sie wollen nie im Leben ihre Entscheidung nach Gott richten. Aber wenn er nicht funktioniert, dann sind sie richtig sauer auf Gott. Glauben doch irgendwie, dass es ihn gibt. Aber andererseits wollen sie mit ihm gar nichts zu tun haben. Ich glaube nicht an den Himmel. Aber dass ich in die Hölle kommen soll, finde ich eine Unverschämtheit. Und da kommt tatsächlich dieser Bote. Und da sprach Elisa, und jetzt kommt ein prophetisches Wort, jetzt erwartet man ja eigentlich, also es gibt mehrere so Situationen, gerade bei Elisa übrigens, wo er eigentlich jetzt so ein Gerichtswort raushauen müsste, so, ja, wie man das so bei diesen alttestamentlichen Propheten kennt, aber es kommt ganz anders. Er verkündet einfach die Realität, wie sie passieren wird. Hört das Wort des Herrn, so spricht der Herr. Morgen um diese Zeit wird im Tor von Samaria ein Maß Feinmehl einen Schekel gelten und zwei Maß Gerste einen Schekel. Also ganz was anderes als diese inflationäre Katastrophe, die vorher eingetreten ist. Also er verkündet einfach, was morgen sein wird. In 24 Stunden wird sich die Situation komplett geändert haben. Und die sind noch in dieser Belagerungsstimmung festgehalten. Ja? Und jetzt kommt so der Oberschlaue. Es gibt ja manchmal so Intellektuelle. Ja, oder so Leute, die ganz besonders schlau sind. Oft haben die auch Theologie studiert, 24 Semester, Doktortitel, Professorentitel, alles Mögliche, 24 Bücher geschrieben. Wow, jetzt kommt der Oberschlaue, auf dessen Arm sich der König stützte. Dem Mann Gottes antwortete er und sprach es, selbst wenn der Herr Fenster, Yahweh, selbst wenn der allmächtige Gott Fenster am Himmel machen würde, wie soll das geschehen? Also, Gott kann auch nicht alles, ja. Er aber sprach, ja, du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen, du wirst aber nicht davon essen. Ist auch spannend, ja? Dass es passieren kann, dass Gottes Wille geschieht, aber nicht in meinem Leben. Dass es passieren kann, dass das Reich Gottes kommt, aber nicht bei mir. Überall um mich herum, weil ich den Segen abgeschnitten habe durch Unglauben. Das ist ja schon fast lästernd. Also meine, er hätte ja auch sagen können, Herr, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort machen wir es halt doch nochmal. Also der Petrus, gell, bei dem Fischzug hat es zu bedenken gegeben, das ist echt schwierig. Also ja, oder Abraham sagt, meine Frau hat schon seit 40 Jahren keine Tage mehr. Es ist vorbei, aber ich will dir glauben. Abraham glaubte dem Herrn. Also das heißt ja nicht, dass man dumm ist, nicht kapiert, dass das eigentlich unmöglich ist. Aber dann dieses Innere, aber Gott, bei dir ist kein Ding unmöglich. Dann doch innerlich so in sich zu empfinden und auch zu bekennen. Elisa war in dem Augenblick der Einzige, ja, der glaubte, dass diese Realität zusammenkommen kann. Ja. Propheten sind dann doch manchmal recht einsame Leute. Sein Dienst war ja auch nicht gerade sehr erfolgreich, wenn man es genau nimmt. Aber lass uns das nochmal verstehen, dass eigentlich das prophetische Wort von der Zukunft in unsere Gegenwart hineinkommt. Ja? Und er sagt ja nicht, wenn ihr jetzt Buße tut, alle in Sack und Asche, und wenn ihr jetzt das macht, und wenn ihr fastet, und wenn ihr das und jenes, dann wird das morgen passieren, sondern er stellt diese Realität einfach hin, genauso wie der Herr im Lager der Aramäer einfach dieses Getöse ausgelöst hat. Ja, das steht nicht, ja, weil ganz viele gebetet und gefastet haben. Es gibt auch also einen bedingungslosen Gott. Wahrscheinlich haben da auch ein paar Gläubige gebetet, das glaube ich schon, aber so richtig fromm war die Stadt nicht. Und das ist so Gottes Souveränität. Gott kann einiges tun und doch kommen die Realitäten erst zusammen, wenn der Mensch mit ins Spiel kommt, der Prophet als erstes hier, der das überhaupt erstmal ins Blickfeld rückt, was passieren kann. Das Wort Gottes gibt uns ganz viel Auskunft darüber, was passieren wird in der Zukunft. Zu sagen, ach, glaube ich aber nicht, oder das glaube ich jetzt aber nicht. Ja? Kein Problem, vielleicht bist du auch gar nicht dabei, wenn du es nicht glaubst. Aber es wird erstmal so von der Zukunft uns hier bedingungslos, ohne Wenn und Aber, wird aber gesagt, morgen wird das so sein, hier in dieser Stadt. Das ist doch krass, oder? Das klingt ja manchmal so nüchtern, wenn man das hinterfragt. Ich finde auch, dass man Prophetie prüfen soll. Wir haben auch schon viel Mist erlebt, muss man auch sagen. Aber prüfen und dann trotzdem ganz cool sich auf die Seite Gottes und des Wortes Gottes stellen und sagen, Gott, ich glaube dir, ich vertraue dir, du kannst das machen. Ich vertraue dir, dass du das möglich machst, dass es in deinen Augen passiert. Und dann kommt das nächste Instrument. Also ich habe mir die Frage gestellt, wie kommen denn jetzt diese beiden Realitäten, die der Not und die des Sieges zusammen? Erstens durch das prophetische Wort. Und jetzt kommt es durch das evangelistische Wort. Durch das evangelistische Wort, durch die frohe Botschaft. Und das ist hier meine Lieblingsleute hier. Ich mag die total. Diese vier Evangelisten, ja, die vorher vier Aussätzige waren oder dann immer noch eigentlich. Also das sind so die für mich so diese Heroes in diesem Text. Kapitel 7, Vers 3. Wir haben jetzt nur diesen kurzen Abschnitt auch da reingelesen. Jetzt geht es dann nämlich weiter. Das sind die ersten Empfänger des Heils und dieses Sieges. Da heißt es, es waren aber vier aussätzige Männer am Eingang des Tores und einer sprach zum anderen, Leute, warum bleiben wir hier, bis wir sterben? Sterben tun wir sowieso. Wenn wir aber sprechen würden, wir wollen in die Stadt gehen, wo doch Hungersnot in der Stadt herrscht, sterben wir halt dort. Und die nehmen uns ja sowieso nicht rein, haben ja Angst vor dem Aussatz. Bleiben wir aber hier, müssen wir auch sterben. So kommt doch, wir wollen zum Heer der Aramäer überlaufen. Lassen Sie uns leben, bleiben wir am Leben, töten Sie uns, dann haben wir es hinter uns. Also das sind so die Leute, die als erstes so von diesem Sieg berührt werden, die nichts mehr zu verlieren haben. Die sind so fertig, die sind noch fertiger als in der Stadt. Die hungern auch und die haben dann noch, außerdem noch den Aussatz. Es gibt so Leute, die dann irgendwann aus lauter Verzweiflung sagen, Jesus, wenn es dich gibt, dann hilf mir irgendwie. Ich weiß nicht mehr aus und ein. Also, oder Leute, die sagen, gut, jetzt probier es halt mal mit Jesus. Oder mit Gott. Ich probier es jetzt einfach mal. Ich habe nichts mehr, ich habe sowieso nichts mehr zu verlieren. Mein Ruf ist sowieso schon futsch. Ach, das andere über mich lachen, die sowieso schon vor mir ausspucken, das juckt mich doch auch nicht mehr. Das sind ausgestoßene, isolierte Outsider, kaputte Menschen. Das ist nicht der kühne Glaube, der sie da in dieses Lager der Aramäer treibt, sondern die pure Verzweiflung. Da ist vielleicht so ein ganz, ganz kleiner Hoffnungsschimmer. Ja? Was ist, wenn die Aramäer uns aufnehmen? Was ist, wenn dieser durchgeknallte Typ, der mir da auf der Fußgängerzone von Jesus was erzählt hat, was ist, wenn der doch recht hat? Ich glaube, also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber was ist, wenn der doch recht hatte? Wenn da doch irgendwas ein Fünkchen Wahrheit dran ist, da ist ein ganz, ganz kleiner Hoffnungsschimmer. Ich würde das nicht Glauben nennen. Ja, die haben einen großen Glauben gehabt. Nee, die haben gar keinen. Einfach nur aus purer Verzweiflung. Das ist oft Gottes Ansatzpunkt. Deswegen kommt Gott an den König nicht ran, an diesen Offizier. Ja. Und deswegen sind die auch die Ersten, die in den Genuss des Heils kommen, die die Rettung von dem schlimmen Hunger erleben. Und sie machten sich auf in der Dämmerung, Vers 5, um in das Lager der Aramäer zu gehen. Als sie nun an den Rand des Lagers der Aramäer kamen, ganz vorsichtig sich rangepirscht, siehe, da war kein Mensch da, keine Wache, kein niemand. Ja, jetzt kommen diese Verse, die wir vorhin schon gelesen haben, Erklärung, was hat Gott gemacht in der Nacht, in der Zwischenzeit. Und jetzt kommt Vers 8, als dann jene Aussätzigen an den Rand des Lagers kamen, gingen sie in ein Zelt. Wow, da war ja richtig was zu essen und zu trinken. Haben gar nicht gefragt, von wem ist das? Hast du ein Gesundheitszeugnis? Hast du eine Erlaubnis überhaupt? Was kostet das? Es gibt Situationen, wenn du dann was zu futtern siehst, dann frisst du einfach. Meistens zu viel, dann ist auch nicht so gesund. Und sie aßen und tranken. Sie nahmen Silber, Gold und Kleider heraus. Alles mitgenommen, gingen hin und haben es erstmal versteckt. Erstmal gerafft, zusammengerafft und gebunkert. Und nach einer Weile haben sie gesagt, das funktioniert auch vielleicht noch bei dem anderen Zelt auch noch. Sie kamen in ein anderes Zelt. Jetzt haben sie schon mehr als genug. Jetzt ist ja schon, man wird ja dann auch relativ schnell satt, wenn man so ausgehungert ist. Sie kamen wieder und gingen in ein anderes Zelt und plünderten auch das aus. Gingen fort und verbargen es. Das hätte jetzt mal so weitergehen können, ja. Schön fromm ausgedrückt, sie empfingen Gnade um Gnade um Gnade, Sieg um Sieg und scheffelten und fraßen und aßen und sagten, das hört ja gar nicht mehr auf. Und dann gibt es einen Punkt, und den wünsche ich mir, für mich selbst, aber auch für uns. Dann gibt es einen Punkt, wo dann einer den anderen anstößt, der hat noch, dem hängt schon noch das halbe Hähnchen heraus. Und der Stuhl, mit vollem Mund spricht man ja nicht, aber der sagt dann irgendwann zum anderen, ey, sag mal, irgendwas stimmt ja nicht. Ich glaube, wir können das nicht für uns behalten. Das ist doch eine Meldung wert. Wir können das nicht einfach für uns wegkonsumieren. Den Sieg, den der Herr geschenkt hat. Wir können das nicht einfach nur für uns behalten. Da sagt der eine, nö, mich bringen da keine 10 Pferde in die Stadt. Die haben mich verachtet. Die haben mich rausgeschmissen aus der Familie. Ja, tun dir die nicht doch ein bisschen leid, dass die jetzt da so hungern? Nö, kein Bock. Ja. Das ist dann so ein spannender Punkt, ja, dass man manchmal ja auch von den Ungläubigen auch schon so einige Hiebe auch schon kassiert hat und lass sie das ruhig mal ausmalen. Ja. Aber da gibt es plötzlich irgendwann mal so ein Bissen, der einem im Halse stecken bleibt und ich merke, Gott hat mich so gesegnet, hat mich so durchgetragen in seiner Treue, so viel geschenkt und ich muss doch zugeben, völlig unverdient. Völlig unverdient. Ich kann das nicht für mich behalten. Ich muss das einfach auch anderen mitteilen. Anderen davon die Gelegenheit geben, daran Anteil zu nehmen. Das ist im Vers 9. Einer sprach zum anderen, wir handeln nicht recht. Ich weiß nicht, was sie für einen ethischen Maßstab waren, aber die spüren, irgendwas läuft hier schief. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Evangelium heißt das, gute Botschaft. Wenn wir schweigen und warten, bis es heller Morgen wird, dann wird es uns noch Sünde treffen und noch Schuld treffen. Nachher werden wir noch bestraft dafür, dass wir es nicht weiter gesagt haben. Unterlassene Hilfeleistung. Ist, glaube ich, in Deutschland strafbar auch, gell? Oder? Wenn man es wirklich, man könnte jetzt helfen, ich gebe Gas und fahre weiter. Das geht nicht. Wir machen uns schuldig, wenn wir schweigen. Also nicht, naja, also so diese Spezialisten, die da irgendwie, die gar nicht anders können. Es gibt so verrückte Leute. Ich habe auch da einen Freund gehabt, der war mir auch wirklich ein bisschen peinlich. Mit dem konntest du nicht normal einfach nur mal zum Supermarkt gehen und einkaufen gehen. Ja, und wenn es die Kassiererin war, die nicht abhauen könnte, ja, konnte anquatschen, irgendwie auf den Glauben. Ja, boah, super peinlich. Ja. Man muss das doch, ja, und wer will und sich damit irgendwie was beweisen will oder Recht behalten will oder irgendwie da glaubt, seine Gabe drin zu sehen, von mir aus, lass dir noch nach Honolulu gehen oder irgendwo das Evangelium verbreiten. Ja. Aber hier wird das umgekehrt. Uns wird Strafe treffen, wenn wir das für uns behalten. Das ist krass, oder? Wir machen uns schuldig, wenn wir das als Privatsache wegkonsumieren, die Gnade Gottes, die unser Leben erreicht hat, einfach wegkonsumieren, ja, das nächste Zelt, noch ein Zelt aufmachen und so weiter, was für alle gereicht hätte, für die ganze Stadt, nicht nur für die 4 Aussätzige, hat das gereicht, was da im Lager war. kommt, wir gehen und wir werden das im Haus des Königs melden, an verantwortlicher Stelle. Wir werden das ausposaunen, wir werden das bekannt machen. Irgendwie finden wir einen Weg. Ja? Was meinst du denn? Wir sind doch Aussätzige, geht doch gar nicht. Wir sind doch verachtet, die gucken uns schief an, die lachen uns aus, die spucken uns an. Die sollen ruhig mal, wie gesagt, ja, die haben uns rausgeschmissen, jetzt sollen die mal sehen, wie sie klarkommen. Nee. Dann sind die doch tatsächlich dann umgekehrt, haben das da alles schön versteckt gehabt, gell? War ja auch ganz nett, hat ihn ja auch keiner weggenommen. Aber sie hatten irgendwie ein Gefühl der Verantwortung, nicht eine große Berufung. Ich bin berufen zum Evangelisten für Alaska oder den Nordpol oder sowas. Ja? Sondern die hatten einfach eine Verantwortung, eine ganz normale, ein ganz normales, noch nicht ganz verdrängtes Verantwortungsgefühl. Und deswegen sind sie zur Stadt gegangen. Da heißt es Vers 10, sie kamen und riefen dem Torhüter der Stadt und verkündeten es ihnen. Also sie verkündeten es ihnen und sprachen, wir sind zum Lager der Aramäer gekommen und siehe, es ist niemand da. Man hört auch keinen Menschen, sondern nur Pferd und Esel. Und die sind angebunden und die Zelte so, wie sie waren. Das gab doch kein Mensch. Zumindest haben sie es gesagt. Jetzt sind sie die Verantwortung los, oder? Zumindest haben sie es gesagt. Ja? Was passiert ist. Ja? Also die haben nicht nur im Angesicht der Feinde gegessen, sondern das Brot von den Feinden gegessen. Ja? Also du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Die Feinde haben den Tisch für sie bereitet, sind dann abgehauen. Das ist doch herrlich, oder? Und die haben das genossen. Die haben das genossen. Und das haben sie denen erzählt. Die Zelte so, wie sie waren. Und der Torhüter, der wusste sich auch nicht anders zu helfen, Vers 11, der rief die anderen Torhüter und man berichtete es drinnen im Haus des Königs. So, und jetzt muss doch der Sieg durchkommen, oder? Jetzt muss doch da was passieren, oder? Also die haben tatsächlich diese befreiende und rettende Botschaft, wenn man so will, die gute Nachricht, das Evangelium, gehört von diesen verachteten Leuten, von diesen Diskriminierten. Ich muss an den Auferstehungsmorgen denken, wo diese etwas überzogenen Frauen zu den Jüngern gekommen sind. Die haben auch Mühe gehabt, das einfach so zu glauben, was da passiert ist an Sieg angeblich. Und das ist schon auch, dient auch zu unserer Demütigung, dass wir manchmal das Evangelium von Leuten bekommen haben, die wir früher selbst verachtet haben. Da gibt es ein Zeugnis von einem Iraner auf der Mehrkonferenz in Augsburg. Der hatte einen Bruder, der war immer die Schande für die ganze Familie. Der hat Drogen genommen, der war kriminell, Mit dem wollte keiner was, der bestgehasste Familienangehörige. Und er hat den verachtet. Das ist das Schlimmste so, ja. Und den hat Jesus zu sich gezogen. Ja? Und letzten Endes ist er durch diesen verhassten Bruder zum Glauben gekommen. Ja? Das ist krass, oder? Das macht Gott manchmal so. Ich weiß nicht, welche Menschen du das Weitersagen des Evangeliums verdankst. Und wer verdankt es dir? Wer verdankt es dir eines Tages, ob er nun Danke gesagt hat oder nicht, dass er das Evangelium gehört hat? Die Freudenboten, das sind ja hier Freudenboten, ja? Das sind nicht immer so diese ganz großen Könige, Politiker und so, die haben ja eher mit schlechten Nachrichten so zu tun, also hauptsächlich, ja. Sondern so die kleinen Leute, die Zerbrochenen, die Armen, denen wird das Evangelium verkündigt und die geben es oft auch weiter. Deswegen fühle ich mich da in guter Gesellschaft, bin an der richtigen Stelle. Das sind nämlich Leute, die ihre Hoffnung vollständig auf die Gnade setzen, nicht nur so ein bisschen, ja. Also wir machen unser Leben schon so und wenn Gott Gnade gibt, dann haben wir noch ein bisschen mehr Profit, ja. Aber das Leben läuft sowieso, habe ich ja total im Griff alles. Ja? Aber wenn ich sagen muss, ich setze meine Hoffnung ganz auf die Gnade, dann gehöre ich zu dieser Gruppe von Leuten. Und das sind auch wunderbare Evangelisten. Denen nimmt man das dann irgendwie ab. Die machen Beute. Die machen Beute. Und die werden, nachdem sie selbst Gewinn gemacht haben, werden sie selbst zu Seelengewinnern. Versteht ihr? Die gewinnen selbst andere für diese gute Nachricht. Ja. Und deswegen heißt es auch, wie lieblich sind die Füße derer, die gute Nachricht bringen. Komisch eigentlich, gell? Warum eigentlich die Münder? Ja, wenn die Füße nicht gehen, dann müssen die Münder auch nichts. wenn die Füße aber sich auf den Weg machen, auch wenn dann Gestammel rauskommt und manchmal kommt einiger Mist auch oder ungeordnet oder Mensch, das hätte man auch anders, ein bisschen anders sagen können, ein bisschen netter vielleicht als der Jona oder dieser und jener, aber dieses Hingehen, diese Füße, hier waren das die verfaulten Füße von diesen Aussätzigen. Die sind da verfault auf Krücken und irgendwie, was weiß ich, mit dem Rollator, im Rollstuhl, keine Ahnung wie, liegend Rollstuhl, keine Ahnung, haben sich da gegenseitig dahin geschoben. Ja? Aber das waren liebliche Füße in Gottes Augen. Und sie überbrachten diese Gnadenbotschaft, Freudenbotschaft. Und da heißt es, Vers 12, der König stand in der Nacht noch auf. Das hat ihn schon bewegt, als er diese Meldung gehört hat. Und er sprach zu seinen Knechten, ist interessant, die Reaktion von einem, also wahrscheinlich die, die am meisten noch zu essen hatten, waren ja die am Königshof, ist ja klar, oder? Logisch. Also der ist noch nicht so die Verzweiflung so angekommen. Und deswegen glaubt ihr das nicht so ganz. Ich will euch mal sagen, was die Aramäer mit uns vorhaben. Sie wissen, dass wir Hunger leiden, also außer mir, und sind aus dem Lager gegangen, um sich im Feld zu verstecken. Und sie locken uns raus, weil sie denken, wenn sie aus der Stadt gehen, wollen wir sie lebendig fangen und in die Stadt dann eindringen. Unglauben. Ihr glaubt das einfach nicht. Da ist irgendein Haken. Die wollen nur mein Geld. Da ist irgendwas, die wollen mich umbringen. Da ist irgendwie, da muss ein Haken sein. Das gibt's gar nicht. So eine gute Botschaft gibt's gar nicht. Das ist unrealistisch. Das ist wenigstens einer dieser Knechte. Wenigstens. Da antwortete einer seiner Knechte und sprach, man nehme doch 5 von den übrig gebliebenen Pferden, die noch da sind. Siehe, es geht ihnen doch sowieso wie der ganzen Menge Israels, die darin übrig geblieben sind. Auch wieder so diese Mentalität, wir haben doch eh nichts mehr zu verlieren. Siehe, es geht ihnen doch sowieso wie der Menge Israels, die aufgerieben ist. Und lass uns die senden und daran schauen. Das sind so Leute, die noch nicht in absoluter Not sind, aber die sagen, naja, ich könnte ja mal eine Probebohrung machen. Ja? Ich gebe Gott mal eine Gelegenheit, ja, sich zu beweisen. Habt ihr sowas mal erlebt? Gib mir mal sagen, okay, der hat gesagt, man kann zu Gott beten, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Und das Verrückte ist, dass Gott manchmal solche Gebete hört. Manchmal hört Gott solche Gebete, die noch gar nicht mal so im Glauben, sondern wo Gott fast auf die Probe gestellt wird. Ich probiere das jetzt mal aus, auf dein Wort hin, was da so passiert. Und lass uns doch mal so eine Probebohrung machen, lass uns ein paar Pferde hinschicken. Und dann können wir ja immer noch sehen, da blamierst du dich nicht, wenn das ein Flop ist oder wenn dann wirklich die Aramäer im Feld warten, dann hast du dich abgesichert. Das ist kein Glaubensschritt, gell? Das ist nur so eine Testbohrung. Da nahmen sie 2 gespannte Pferde und der König sandte sie dem Heer der Aramäer nach und sprach, geht hin und seht nach. Und als sie ihnen nun bis an den Jordan nachgezogen sind, siehe, da lagen alle Wege voll Kleidern und Waffen und welche die Aramäer auf ihre eigene Flucht von sich geworfen hatten und die Boten kamen wieder zurück und sagten es dem König. Also, es ist an keiner Stelle von irgendeiner Form von Dankbarkeit die Rede, der König ist skeptisch. Also da ist die Freudenbotschaft, die stößt dich immer auf begeisterte Ohren. Ja, ja wie, ich habe dir doch gesagt, in Jesus kannst du frei werden von Sünde. Was ist überhaupt Sünde? In Jesus kannst du frei werden von Bindungen, schlechte Gedanken, von Süchten, von allem Möglichen. Ja, ja wen juckt's? Also der stößt oft auf Skepsis oder Egalstimmung oder naja gut, man kann es ja mal probieren. Also von Dankbarkeit war da keine Rede. Die haben also diese Probebohrung haben sie höchstens mal so sich vorstellen können, ja. Aber jetzt passiert etwas und das ist so ein, wie soll ich sagen, ein Kriterium eigentlich von Erweckung. Die Dinge nehmen ihren Lauf. Die gute Botschaft verselbstständigt sich. Es bekommt eine Eigendynamik. Ja? Auch die religiösen Führer, die wollten das alles so schön regeln und kanalisieren. Ja gut, dann gucken wir mal, dann holen wir uns da mal so eine aus dem Zelt von einem so einem Aramäer, holen wir uns da mal so ein Tütchen, wir mal gucken erstmal an, ob das alles auch okay ist und vom Gesundheitsamt genehmigt ist und so. Und dann und da, und so, wir regeln das so. Ja? Und das funktioniert irgendwie bei Gott nicht. Dieses, wie soll ich sagen, wenn Gott sowas schenkt, ja, dann das alles so mit menschlichen Mitteln so kontrollieren zu wollen. Ja, das ist auch das Problem auch von Religion oft, ja, auch von religiösen, von Kircheninstitutionen, die alles so schön geregelt haben wollen, in einem bestimmten Rahmen alles halten wollen, in bestimmten Schläuchen, in bestimmten Rahmenbedingungen. Ja, Und so hat er sich das hier so vorgestellt. Wenn da was dran ist, dann kriegen wir das raus und dann werden wir dann schön auch Rationen zuteilen. Er ist dann der, der das dann verteilt. Dann kriegt jeder von euch so ein Säckchen aus dem Zelt und aus dem Zelt und aus dem Zelt. Und was passiert? Das pure Chaos bricht aus. Und das ist ein, glaube ich, so ein Erweckungschaos. Ja? Mag man ja überhaupt nicht gerne. Da ging das Volk hinaus, Vers 16, also die haben das irgendwie gehört. Jetzt kommen die zurück, die sind tatsächlich weg. Diese Botschaft ließ sich nicht mehr für sich behalten. Erst war sie ganz unbeliebt und mit Skepsis, aber dann wie ein Lauffeuer breitete sie sich aus. Das ist so eine Eigendynamik, die manchmal so passieren kann. Da kriegst du das gar nicht mehr in den Griff, das Ganze. Da ging das Volk hinaus und plünderte das Lager der Aramäer. Jeder sollte doch jetzt so eine Portion, eine Ration zugeteilt bekommen, Rationierung und so. Funktioniert alles nicht. Und dann passiert das, was der Prophet gesagt hat, sodass ein Maß Feinmehl ein Silberling galt und zwei Maß Gerste auch ein Silberling, nach dem Wort des Herrn. Einfach wie der Elisa das einen Tag vorher angesagt hatte. Und der König merkte, die Kontrolle geht ihm verloren. Ja? Und er bestellte den Offizier, auf dessen Arm er sich stützte, zur Aufsicht über das Tor. Erweckung kannst du nicht beaufsichtigen. Was passierte? Das Volk zertrat ihn im Tor. Jetzt war er aber platt, dass es doch passiert ist. Auch wie der Mann Gottes gesagt hatte. Der hatte das einfach gesagt, angekündigt, als der König zu ihm hinabkam. Es geschah genau, wie der Mann Gottes dem König gesagt hatte, als er sprach, morgen um diese Zeit werden im Tor von Samaria zwei Maß Gerste einen Silberling gelten und ein Maß Feinmehl einen Silberling. Woraufhin der Offizier dem Mann Gottes geantwortet hatte, ja, siehe, selbst wenn der Herr, er spottet über Gott, ja, Fenster am Himmel machen würde, wie könnte das geschehen? Die Naturgesetze sind größer als Gott. Gott kann doch einfach nicht einfach so die Naturgesetze aufheben. Und dann sagt er hatte aber gesagt, siehe, du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen, aber du wirst nicht davon essen. Und so erging es ihm jetzt, das Volk zertrat in dem Tor, sodass er starb. Oh, Erweckung ist auch gefährlich. Also ist auch Stromschlag, Gefahr. Also das war jetzt wegen seinem Unglauben und wegen nicht nur Unglauben, sondern weil er das ja darüber lustig gemacht hat, über das Wort des Herrn. Ne? Aber auch, weil diese erweckliche Situation, sag ich mal, dieser Sog, ja, wenn wir sagen, also es gibt Zeiten, wo wir das Gefühl haben, wo wir das Evangelium wie saure Trauben, glaube ich, wie sagt man, oder anpreisen müssen, dass, ja komm, nimm doch mal wenigstens ein bisschen und da ein bisschen und so, ja. Aber wenn es einmal so eine Umkehrung gibt, das ist krass, wenn von der anderen Seite dann so eine Art Sogwirkung zum Evangelium hin entsteht. Das ist krass. Ich habe es ansatzweise hier und da mal erlebt. Ja? Dann will plötzlich jeder dabei sein. Da will plötzlich jeder was vom Kuchen abhaben. Da merkt man plötzlich, wow, da geht's lang, da tut der Herr was und da ist die Hand Gottes drauf. Und da entsteht so ein Sog und da hilft dieses Ganze regulieren wollen gar nichts. Die Sache hatte sich verselbstständigt. Wie ein Lauffeuer ist das durch die Stadt gegangen und ein herrliches Chaos ist entstanden. Auf dem Friedhof gibt es kein Chaos. Manchmal denkt man ja, oh, da geht es aber drunter und drüber in der Gemeinde und da ist was passiert und da ist was passiert. Ja, stimmt. Bedauernswert zum Teil, aber es hat manchmal auch was damit zu tun, dass es auf dem Friedhof kein Chaos gibt. Da brauchst du doch nur einen Friedhofswärter. Die sind alle in Reihe und Glied, keiner stresst den anderen, die sind alle liegen schön, brav nebeneinander, keiner bewegt sich. Ja? Und der Friedhofswärter hat da so und so viele tausend Leute unter sich, ja? eine Mega-Church, wenn du so willst. Aber die kommen sich nicht, ist auch kein Chaos. Da entwickelt sich kein Chaos. Aber da, wo Leben ist, ja, ist gefährlich. Ist gefährlich. Da wird auch mal einer totgetreten, ist auch nicht, nicht gerade sehr nett. Und da will man natürlich auch was organisieren und dann kommt natürlich irgendwann der Faktor, komm, lass uns das mal, ja, Josef hat ja auch Weisheit bekommen, um das auch so ein bisschen zu regeln und so, ja. Aber merkt ihr, wie das so ein bisschen so drastisch so nebeneinander steht, ja. Bestimmte Dinge kannst du einfach nicht machen und organisieren. Und von der Basis aus ist dieser Sog in dieses Lager entstanden zu dem Ort sozusagen des Segens, wenn man so will, ja. Und dieser Schub der Masse, der ist unwiderstehlich. Da wird mit den Füßen buchstäblich abgestimmt. Ja? Also ich wollte euch in diese Geschichte hereinnehmen, um mal zu zeigen, wie so diese Realitäten oft so nebeneinander stehen und auch wie sie zusammenkommen können. Ja? Ich erlaube mir mal die Frage zu stellen, in welcher Realität lebst du denn so? Lebst du in so einem Bewusstsein wie in Samaria? Oder lebst du in der Realität des Sieges Jesu vom Kreuz von Golgatha her und von seiner Auferstehungskraft her? Bist du selbst schon so eine Siegesbeute für ihn gewesen? Oder hast du das manchmal das Gefühl, dass du in so einer Art Gefängnis lebst, was vielleicht nur ein Scheingefängnis ist? Wo die Tore schon längst gesprengt sind? Ein Scheingefängnis von Angst, von Mangel, von Not, die schon längst behoben worden ist. Wenn du diese Geschichte hörst, für mich sind diese alterswendigen Geschichten immer so auch Angebote der Identifikation. Ja, und ich entdecke mich mal in dem, mal in jenem wieder. Hier kann man sogar sich in mehreren Personengruppen wieder treffen. Vielleicht geht es dir manchmal wie dem Propheten, der einfach die Wirklichkeit Gottes gegen die betrübliche und bedauernswerte und erbärmliche Wirklichkeit, die in der Sichtbarkeit ist, dagegen bekennt. Vielleicht findest du dich im König wieder, der wütend ist auf Gott und schließlich auf seine Diener. Vielleicht im Offizier, der grundsätzlich erstmal gegen alles Übernatürliche skeptisch ist. Das kann alles nicht von Gott sein, Gott kann das gar nicht. Und einer, der sich drauf eingeschossen hat, das Wort Gottes zu hinterfragen. Ich will eigentlich nicht fragen, ob du dich in den Müttern wieder kennst, aber vom Ansatz her ist das die Situation, dass wir uns manchmal in einem Kreislauf von Bösem zu empfinden meinen, wo wir gar nicht mehr recht wissen, wie wir da rauskommen. Oder findest du dich vielleicht sogar in einem von diesen Aussätzigen wieder, der von Zelt zu Zelt geht, von Sieg zu Sieg, von Segen zu Segen, Gnade um Gnade, in Zelt A, Zelt B, Zelt C empfängt, und dann doch irgendwann auch das Gefühl hat, es wäre doch, glaube ich, ganz gut, auch anderen daran Anteil zu geben. Dann guck dich um und dann höre, wo die sind, die das brauchen um dich herum, die das haben wollen, die ja, wo eine gewisse Verantwortung auch besteht. Ich will das nicht als Druck irgendwie äußern, aber das ist doch eine Realität, das ist doch zu weit auseinanderklafft, was wir schon so an Segen alles empfangen haben und wie wenig und uns davon in der Umgebung mitbekommen haben. Wenn sie es nicht haben wollen, oder wenn sie keinen Bock haben, oder wenn sie mit Mühe und Not höchstens eine Probebogen machen, das ist dann ihre Sache. Aber die Aussetzungen haben es gesagt, die werden nachher gar nicht mehr erwähnt, die sind gar kein Thema mehr. Aber die haben ihren Job gesagt, die haben wenigstens Bescheid gesagt. Wenigstens mal Bescheid gesagt. Muss ja nichts Großes sein. Halleluja. Lass uns beten.